Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, euch so zu sehen. Gestern waren Arjen und ich auch hier. Da hat es ein bisschen anders ausgesehen. Da standen rote Rosen und 18 Paare verliebt, verlobt. Einige, aber nicht alle. Und wir haben zum 13. Mal so einen Ehevorbereitungstag durchgeführt für die FEG Schweiz. Und zum 5. Mal durfte die EGA Gastgeber sein. Also die EGA durfte ein Segen sein für viele Paare. Es war ganz ein motivierender Tag gestern. Und ja, schön, dass ihr jetzt auch da seid, dass es also ein Wechsel auch gibt von Menschen. Heute seid ihr hier, heute sind wir hier. Und wir dürfen uns mit dem Segen Gottes befassen. Und ich lese uns den Predigtext aus Psalm 115, und zwar die Verse 1 bis 3. Und 11 bis 15. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel. Er segnet das Haus Aaron. Er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr mehre euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich möchte gerade beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein segnender Gott bist. Nicht einfach ein Gott, der ist, den man anschauen kann, sondern du gibst uns immer wieder etwas, und zwar viel, deinen Segen. Und wir werden heute sehen dürfen, was das beinhaltet. Ich bitte dich, mach unsere Herzen weit. Amen. Im Leben als Christ geht es eigentlich darum, immer mehr zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Oder hat jemand von euch schon alles erkannt? Wir haben einige, die sind schon viele Jahre im Glauben. Und immer noch mehr lernen wir ihn kennen, immer noch tiefer. Und auch, wie überwältigend groß das ist, was er uns geben will. Und das ist eine mega tolle Lebensperspektive. Gott immer besser kennenlernen dürfen. Und darum sollten auch Christen von Jahr zu Jahr ein bisschen begeisterter werden von ihrem Herrn. Und diese Serie über die Psalmen, wie auch die Predigt heute, die soll uns dabei helfen. Es geht vor allem um den Vers 12. Den Vers 12, wo es heißt, der Herr denkt an uns und segnet uns. Das ist wie so der Kern des Psalms und auch der heutigen Predigt. Und das klingt eigentlich nett, oder? So schön, der Herr denkt an uns, schön, er segnet uns, das ist dann nett. Aber ich kann euch sagen, da geht es um viel mehr, da geht es richtig um Power, da geht es um Tiefe, um Lebensinhalt. Und das wollen wir uns nun anschauen. Wie sieht denn also dieser Segen aus, den Gott uns schenken will? Aber wenn wir jetzt diesen Vers, der hier eingeblendet ist, anschauen, beginnen wir von vorne. Der Herr. Wer ist denn dieser Herr? Was zeichnet ihn aus? Und ja, was denkt er denn über uns? Zuerst mal so in diese Richtung. Und im Hebräischen steht hier nicht Herr, sondern es steht Yahweh. Yahweh, das ist der hebräische Name, den Gott uns im Alten Testament überliefert. Ist der Name, den er auch Mose beim Dornbusch gesagt hat, als er ihn fragte, ja, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Yahweh. Und dann sagt er noch, ich bin der ich bin. Ich bin der ich bin. Also Gott ist der ewig sich Gleichbleibende. Gott ist so vollkommen, der muss sich nicht ändern. Wenn er sich verändern würde, dann wäre er nicht mehr vollkommen. Er muss sich gar nicht verändern. Und er ist unveränderlich und er ist ewig. Nun, Gott erwähnt in diesem Psalm diverse Wesenseigenschaften von sich selber. Und interessant ist jetzt, er beginnt eigentlich, kann man sagen, ist, glaube ich, sogar die erste Eigenschaft. Ja, genau, die erste Eigenschaft ist Gnade. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Also die Gnade Gottes steht am Anfang. Und wie können wir froh sein, dass das so ist? Denn gäbe es die Gnade des Heiligen Gottes nicht, dann hätten wir keine Chance, um mit ihm an seiner Seite zu leben. Dann gäbe es für uns Menschen nur die Möglichkeit, getrennt von Gott zu leben und vielleicht über eine Distanz zu wissen, ja, da gibt es irgendeinen, aber wir haben nichts gemein, wir sind nicht in seiner Nähe. Denn Gott ist heilig und vollkommen und wir sind weder heilig noch vollkommen. Und auch wenn ich euch jetzt nicht alle bis ins Detail kenne, so erlaube ich mir das zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir alle heilig und vollkommen sind. Und darum haben wir vor Gott keine Chance. Und wisst ihr, diese Gnade hat Gott ja so viel gekostet. Bei der Schöpfung konnte er sagen, es werde Licht und es wurde Licht. Aber bei der Gnade ging es ein bisschen anders. Denn Gott ist ja gerecht und wenn er Schuld nicht richten würde, wäre er nicht mehr gerecht. Und er möchte uns aber nicht richten. Und darum war sein Sohn Jesus Christus bereit, auf diese Erde zu kommen und all unsere Schuld auf sich zu laden und qualvoll dafür zu sterben. Und er ist auferstanden. Wir kommen von Ostern her, dieses wunderbare Freudenfest. Er lebt, er ist auferstanden. Und so ist er jetzt da und bietet allen Menschen diese Gnade an. Nimm die Gnade an und ich vergebe dir. Und ich gebe dir ein neues, ewiges Leben. Aber diese Gnade, die wird uns nicht aufgedrückt. Es ist kein Zwang, es ist freiwillig. Und man muss sie auch annehmen. Es ist kein Automatismus, wo man irgendwie automatisch das bekommt. Sondern das ist etwas, das jeder selber entscheiden muss, ob er es will. Und es ist so gut, wenn man es annimmt. Denn wenn wir es annehmen, dann leben wir in einer wunderbaren Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt im Glauben und nach unserem Tod in der physischen Gegenwart Gottes. Physische Gegenwart. Und darum gibt es für einen Menschen, das ist meine Überzeugung, nichts Wichtigeres, als dass er Ja sagt zu Jesus und ihn annimmt. Und ab diesem Moment gehören wir zur Familie Gottes und können einen vertrauten Umgang haben mit diesem segnenden Gott, den wir auch heute Morgen vielleicht noch ein bisschen tiefer kennenlernen. Weiter heißt es über Gott, im Vers 3, unser Gott ist im Himmel. Gott ist im Himmel, das ist jetzt vielleicht nicht so eine wahnsinnsneue Erkenntnis, aber die Frage wäre dann vielleicht noch, ja, welcher Himmel? So der Himmel, den wir sehen, wo die Flugzeuge durchgehen, oder das der Himmel, der hinter das All, oder? Nein, natürlich eben nicht, das ist ja der Himmel als Wohnort Gottes, das Paradies. Und das zeigt jetzt auch, Gott ist nicht abhängig von unserer Welt. Er steht darüber, er ist nicht auf uns angewiesen, er ist überirdisch, er ist von Grund auf kein Teil dieser Welt, weil er steht über der Zeit. Er steht über unserem Raum und er ist auch nicht lokalisierbar. Wir können nicht sagen, ja, er ist da links vom Orion oder hinter dem Andromedanebel, dort wohnt Gott. Er ist in einer anderen Dimension. Und so ist Gott einzigartig und hocherhaben über alles. Und trotzdem er so gewaltig ist, will er uns nahe sein. Und wenn wir jetzt neben ihm stehen könnten, dann wären wir im Vergleich zu ihm kleiner als ein Atom. Und trotzdem kommt er auf unsere Ebene, weil wir ihm so wichtig sind. Das ist nur schon das. Man kennt das Beispiel da mit der Ameise, wo ein Mensch mit einer Ameise kommunizieren will und dann muss er selber eine Ameise werden. Aber das ist viel zu wenig, der Unterschied. Der Unterschied ist auch viel, viel größer. Aber Gott kommt zu uns herab. Und dann heißt es, wenn er zu uns herabkommt und was er will, das macht er auch. Und was er will, das macht er auch. Oder eben, er kann schaffen, was er will. Und Gott ist aktiv. Gott ist unter anderem auch ein Machertyp. Vielleicht haben wir auch Machertyps unter uns. Gott ist auch so einer. Nicht nur, aber auch. Er wirkt ständig. Er wirkt an uns, für uns. Und das Besondere finde ich jetzt, er wirkt auch für die Menschen, die ihn ablehnen, die ihn verleugnen, die gemein sind zu ihm. Er wirkt auch für die. Zwei Beispiele. Kolosser 1,17 sagt über Christus, er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also Gott hält die Schöpfung zusammen, Jesus. Das heißt, in jedem Augenblick hält er sie zusammen. Wenn er das nicht tun würde, würde die Welt auseinanderbrechen. Also er ist jeden Moment wie aktiv. Also ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen menschlich. Er betätigt einen Muskel die ganze Zeit. So den, er hält die Erde die ganze Zeit zusammen. Ich meine, wenn wir immer Muskeln anspannen würden, wäre ein bisschen mühsam. Also wenn wir schlafen, gut, ein Muskel schlägt immer, zumindest das Herz, oder sonst wäre es nicht mehr so gut. Aber Gott, er ist immer aktiv. Ohne das wären wir tot. Auch Menschen, die ihn verleugnen. Und ein zweites Beispiel, wie Gott wirkt: Gott schränkt die Macht des Bösen ein. Die Menschheit hat sich ja bei dem sogenannten Sündenfall von Gott abgelehnt, hat ihn abgewiesen, hat sich seiner Obhut entzogen, ist aus seinem Schutzbereich weggegangen. Und eigentlich verhindert jetzt Gott trotzdem die letzte Konsequenz dieses Weggehens. Und das ist nämlich, dass Satan, der Widersacher Gottes, die absolute Macht ergreift. Und wenn das geschähe, dann würde er den Menschen alles erdenkliche Leid zufügen und letztlich alles Leben auslöschen. Eigentlich wäre das die Konsequenz, wenn Gott jetzt einfach machen würde, was die Menschheit verdient hat, weil sie Gott den Rücken zugewendet hat. Aber er verhindert das. Er schränkt die Macht des Bösen ein. Und das gilt für alle, auch für diejenigen, die ihn ablehnen. Weiter sagt dieser Psalm über Gott im Vers 15, das haben wir auch vorher wunderbar gesungen, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott ist der Schöpfer von allem, was wir sehen. Auch wenn wir ins Universum blicken, dann können wir eigentlich nur staunen. Und ich habe mal zwei, drei Bilder da mitgebracht. Das ist ein Bild, das ist der Tarantelnebel. Und wenn man das so anschaut, vielleicht können wir das Licht mal ein bisschen unten zurücknehmen. Das ist fast wie ein Gemälde. Oder? Also ich finde, Gott hat so ein Gemälde gemalt, nur in echt. Nicht auf Leinwand, sondern in echt. Manchmal denke ich, ja, man schaut nach oben, sieht schwarz und ein paar weiße Punkte und ist begeistert. Aber schaut mal, es hat noch viel mehr. Diese Farben, oder hier ist die Milchstraße, das ist ja unsere Galaxie, wo wir drin sind, ist auch enorm kreativ. Das ist, man sieht es natürlich jetzt nicht so gut, das ist noch viel eindrücklicher, wenn man das jetzt noch stärker sehen würde oder hier noch die Milchstraße von der Seite betrachtet. Ich weiß nicht, ob ihr euer Haus findet, wo ihr drin wohnt, der Erde. Das ist gewaltig, ich finde es wirklich echt krass. Nun, Schätzungen gehen davon aus, dass unsere Galaxie, also die Milchstraße, dass die 100 Milliarden bis 200 Milliarden Sterne hat. Also wir haben ein paar Nachbarn, Sternennachbarn, 100 bis 200 Milliarden. Also diese Zahl ist nur schon das. Also 100.000 Millionen bis 200.000 Millionen Sterne in unserer Galaxie. Und der Durchmesser unserer Galaxie, also von dem, was ihr hier seht, ist geschätzt 100.000 Lichtjahre. Das ist unvorstellbar viel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann möchte ich gerne mal wir einen Anfahrtsweg geben, dass wir das uns vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, was 100.000 Lichtjahre sind. Also das Licht bewegt sich ja unerhört schnell. Nämlich pro Sekunde 300.000 Kilometer. In einer einzigen Sekunde ist das Licht, zack, 300.000 Kilometer. Also in 1,3 Sekunden ist das Licht von hier beim Mond angekommen. Und in 13 Minuten von hier beim Mars. Und in 4 Stunden ist das Licht am Rand unseres Sonnensystems angekommen, mit dieser rasenden Geschwindigkeit. Also Uranus, Neptun, Saturn, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter und so weiter. Und das Licht, das ist jetzt aber erst das Sonnensystem. Und um unsere Milchstraße, unsere Galaxie zu durchqueren, braucht das Licht in dieser rasenden Geschwindigkeit 100.000 Licht, also Jahre, 100.000 Jahre. So groß ist die Milchstraße. Und ihr Lieben, das ist nur unsere Galaxie. Wir wissen alle, es gibt noch so viele mehr. Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, aber man geht davon aus, 100 Milliarden sind es mindestens weitere Galaxien. Und jede dieser Galaxien hat wiederum ungefähr 100 Milliarden Sterne. Also das räuchelt fast ein bisschen, oder? Das ist gewaltig. Da verjagt es einem wirklich fast das Hirn. Und all das hat Gott gemacht. In seiner Kreativität, in seiner Schönheit. Und wisst ihr, das meiste sehen wir ja gar nicht. Und trotzdem ist es in seiner Schönheit da und ehrt Gott. Und da sehen wir, wie kreativ er ist. Und dieser große kreative Gott, der alles tut, was er will, der denkt an dich. Der denkt an dich. Der denkt an uns. Wir sind auf seinem Radar. Er kennt dich mit Namen und er denkt an dich. Also nur schon das finde ich unschön. Aber er denkt sogar ohne Unterbruch an uns. Ohne Pause. Wisst ihr, was Gott jetzt gerade tut in dem Moment? Er denkt an dich. Das ist gewaltig. Gott kann an alle gleichzeitig denken und ist trotzdem nicht unpersönlich. Er dachte sogar an dich, als er am Kreuz hing. Da dachte er auch an dich. Und was denkt er denn nun über uns? Zuerst mal einfach seine Gedanken. Seine Gedanken sind für uns manchmal einfach nicht fassbar. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wir haben ja vorher so ein bisschen einen Eindruck bekommen vom Universum, von diesen Galaxien. Und die Erde ist ja dagegen kleiner als ein Gufenknopf im Heuhaufen. Das ist kein Vergleich. Wie wollen wir Winzlinge diesen gewaltigen Gott jederzeit begreifen können? Mit unserem Hirn. Das ist irgendwie nicht möglich. Und doch steht im Alltag immer wieder unser begrenztes Denken im Weg, weil wir Gott hier reinpressen wollen. So, es müsste doch jetzt so sein in unserem Denken. Gott müsste doch jetzt das tun. Und es gibt so viele Situationen, wo das nicht geht, wo wir anstehen und dann bekommen wir Mühe mit dem unendlichen Gott. Vielleicht kennt ihr das auch. Warum lässt er das jetzt zu? Warum handelt er nicht endlich so? Und warum? Und das ist jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber wir merken einfach, dass wir anstehen. Und doch müssen wir eigentlich sagen, es ist eigentlich logisch, dass wir anstehen, weil Gott so groß ist und wir sind beschränkt, so auf eine Kopfgröße vielleicht, so vom Denken her. Und wenn wir ihn immer verstehen könnten, dann wäre Gott ja relativ klein. Und darum heißt Glauben auch, ich bin bereit, Fragezeichen gegenüber Gott stehen zu lassen, ohne ihn abzulehnen. Sondern ich muss es dann auch an mir festmachen, dass ich nicht alles verstehen kann und nicht an Gott selber. Und das ist wirklich nicht so leicht. Also wenn es einem gut geht, geht es ja wunderbar. Aber wenn man es schwer hat, dann muss man das vielleicht ganz hart durchbuchstabieren. Und nun zeigt Gott in Jeremia 29, Vers 11, was er denn über uns denkt. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Der Allmächtige hat Gedanken des Friedens über uns. Er will uns eine Hoffnung und Zukunft geben. Und das heißt jetzt nicht, dass das Gute immer gerade in der Gegenwart ist. Manchmal schon auch, aber immer ist sie ganz sicher auch in der Gegenwart. Er will unser Leben heil machen. Heil auch von seelischen Wunden. Menschen oder Unglücksfälle können uns tiefe seelische Wunden schlagen. Vielleicht habt ihr das selber schon erlebt oder bei Menschen, die euch nahestehen. Es sind Wunden, wo man denkt, hey, die werden nicht mehr heil. Das geht nicht mehr. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber der allmächtige Gott sagt etwas anderes. Wir lesen nämlich auch in einem Psalm, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und um diese Aussage zu unterstreichen, sagt er, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Wir haben diese unfassbare Anzahl Sterne nur ein bisschen angekratzt und Gott gibt allen einen Namen. Ja, das muss er schon enorm viele Namen kennen, dass er das tun kann. Und wenn er das kann, dann kann er auch unsere seelischen Wunden heilen, auch wenn wir den Eindruck haben, die sind nicht heilbar. Natürlich muss ich das auch wollen, ich muss ja auch zum Arzt gehen, zu Gott gehen und mit ihm arbeiten, er mit mir, und dann kann es aber passieren. Er kann dir eine Zukunft geben, die sich lohnt und eine tragende Hoffnung. Meine Frage ist jetzt, ist Gott für dich vertrauenswürdig, wenn er das sagt? Oder ganz allgemein, ist er für uns vertrauenswürdig? Ja, er ist doch vertrauenswürdig. Er ist es. Und doch, wie oft bin ich misstrauisch? Wie oft kann ich sagen wir? Wie oft sind wir misstrauisch? Die Frage, kann ich mich ihm wirklich hingeben? Oder wenn ich das tue, es kommt immer dasselbe Beispiel, oder schickt er mich in die Mission nach Sibirien? Vielleicht wäre das noch spannend. Aber, wobei, das kennen nur wenig Missionare in Sibirien. Also so groß kann die Gefahr nicht sein, dass er das tut. Aber wenn ich mich ihm hingebe, überfordert er mich dann? Oder dann muss ich irgendwie jemanden heiraten, der mich gefällt? Oder ich weiß nicht was. Oder ich muss Dinge aufgeben, die mir wichtig sind. Warum sind wir so misstrauisch gegenüber Gott? Warum sagen wir nicht, Herr Jesus, hier stehe ich, du kannst mit mir machen, was du willst. Was du willst. Würdest du dich das getrauen? Eigentlich gar keine Sache, oder? Im Prinzip. Aber wenn man es ausspricht, ist vielleicht schon gut, wenn man es nicht so oberflächlich ausspricht, aber eigentlich, hey, Gott liebt dich. Und er weiß alles über dich und er weiß, was gut für dich ist und was er mit dir machen will. Und wir singen das ja auch in einem Lied. Wer auf Gott vertraut, hat auf Fels gebaut. Und diese Aussage ist eigentlich nur pures Vertrauen in Gott. Ich gebe mich dir hin. Mach mit mir, was du willst. Und dann kommt es besser als jemals sonst. Viel besser, als wenn ich selber schaue und bestimme. Aber ich weiß schon, es ist nicht so easy. Aber hey, sag das mal in einem Gebet, ganz bewusst. Es geht. Also es heißt nicht, dass du dann nachher rausreisen musst oder irgendwo hin. Vielleicht gibt es schon einige, die dann einen Beruf bekommen. Für etwas auch, vielleicht auch im Ausland oder so. Aber das wäre auch spannend und wichtig und gut. Und dann schenkt uns Gott noch einen Einblick in seine Gedankenwelt in Zephania 3, Vers 17. Und als ich diesen Vers entdeckt habe vor Jahren, konnte ich zuerst fast nicht glauben, was da steht. Es heißt hier, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Oh, das ist ein Held. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Zuerst ist dieses Wort ans Volk Israel gerichtet, aber es gilt auch für uns als neutestamentliche Gotteskinder. Wenn Gott an dich denkt, und das tut er ja, haben wir gehört, dann jauchzt er. Wie das wohl klingt, wenn Gott jauchzt. Und er freut sich überschwänglich, er jubelt, wenn er an dich denkt. Das ist die Liebe des himmlischen Vaters für dich als sein Kind. Hast du das schon mal ein bisschen darüber nachgedacht? Wenn er an dich denkt, dann jubelt und jauchzt er. Ist doch mega, ist doch so etwas Tolles. Also das heißt, du bewegst seine Emotionen positiv. Du bist ihm so wichtig, du bist einzigartig, du bist wie der Fingerprint Gottes. Es gibt nur einen oder eine wie dich. Und nun ist es so, Gott denkt nicht nur gut über uns und freut sich an uns, sondern er handelt gemäß seinem Denken an uns. Er segnet unser Leben. Und Segen ist so ein allgemeiner, ein umfassender Begriff für das, was uns in Christus geschenkt ist. Epheser 1, Vers 3 sagt es so: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Mit jeder geistlichen Segnung in der ganzen Himmelswelt in Christus. Gott hat also uns jede geistliche Segnung gegeben, die er in der ganzen Himmelswelt irgendwo finden konnte. Also du könntest jetzt alles absuchen und du würdest keine einzige Segnung finden, die uns nicht gegeben ist in Christus, in Jesus Christus. Und die erste dieser Segnungen, also einfach mal eine dieser Segnungen, betrifft unsere Stellung vor Gott. Wir sind durch den Glauben begnadigt. Wir sind nicht adoptiert übrigens, als Gottes Kinder, wir sind nicht adoptiert. Wir sind durch den Heiligen Geist von Neuem geboren und sind echte Gotteskinder geworden. Im Heiligen Geist, durch diese Wiedergeburt. Und das heißt, das Todesurteil ist weg. Verdammnis ist kein Thema mehr. Ich habe Gewissheit, ich bin gerettet. Und darum kann ich ohne Angst und ohne Zwänge einfach so mit meinem Herrn im Himmel in Freude leben. Ich bin ein Himmelsbürger, ich habe ein Heimatrecht im Himmel bei Gott. Und das Erstaunliche ist jetzt, in Jesus sind wir begnadigt, aber Gott hat uns weiter auch gerecht gesprochen. Gerecht gesprochen, das heißt, wir sind die Gerechtigkeit in Person. Es gibt da eine Stelle im 2. Korinther 5,21. Und hier heißt es über Jesus, den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also wir sind in Christus die Gerechtigkeit in Person geworden. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das hat Gott dir geschenkt, wenn du Jesus angenommen hast. Weil ohne diese Gerechtigkeit können wir gar nicht bestehen vor Gott. Das ginge gar nicht. Also wenn uns Gott nur begnadigt hätte, dann wäre das zu wenig gewesen. Er hat uns auch die Gerechtigkeit seines Sohnes angerechnet. Wenn Jesus dich anschaut, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Liebe pur. Er sieht Gerechtigkeit, er sieht Hingabe. Nämlich das, was in Jesus oder durch Jesus in dich hineingelegt wurde, weil er in dir lebt. Das Fazit ist eigentlich aus dem heraus, du bist gleichgerecht wie Jesus Christus. Das klingt fast wie eine Gotteslästerung, aber es ist nicht eine Gotteslästerung, denn wir sind es nicht aus uns, sondern aus Jesus. Und das ist dir einfach so geschenkt. Unverdient und genial. Aber es geht noch weiter. Wenn wir diese Segnung erkennen, dann sind wir, also wirklich ein bisschen verstehen, ich glaube, ganz verstehen kann man das nicht, aber das ansatzweise, dann sind wir ja so dankbar und glücklich, auch über diese Gerechtigkeit, die uns gegeben ist, dass wir jetzt nicht einfach nach hinten lehnen und sagen, ja cool, jetzt bin ich gerecht, jetzt muss ich nicht mehr schauen, was ich tue. Ich kann mich verhalten, wie ich will. Dann will ich ja Gott erst recht gefallen, weil ich ihm Danke sagen will, weil ich so bewegt bin. Und so gefallen wir Christus. Eine zweite große Segnung finden wir im 2. Petrus 1, Vers 3. Hier heißt es, die göttliche Kraft unseres Herrn hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Das heißt also, Jesus hat uns nicht nur vergeben. Er hat nicht nur die Gerechtigkeit seines Sohnes oder von sich selber auf uns gelegt, sondern er gibt uns jetzt auch die Kraft, alle nötige Kraft, um den Glauben so zu leben, wie Gott es von uns möchte. Und wenn wir jetzt an einem Punkt zu wenig Kraft haben für etwas, dann ist es entweder so, dass wir gar keinen Auftrag haben, das zu tun, dass Gott gar nicht will, dass wir das tun, oder es kann sein, dass wir uns von Jesus ein Stück weit entfernt haben und uns so ein Stück weit die Kraft fehlt. Oder aber wir haben die Kraft, auch wenn es sich vielleicht im Moment nicht so anfühlt und wir müssen es einfach tun. Wir müssen einfach dran gehen und es umsetzen. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, nur in Christus habe ich die Kraft, den Glauben zu leben. Ohne seine Kraft ist Christsein nicht lebbar. Das ist wie ein Rennauto ohne Benzin. Das geht nicht, das kannst du nicht fahren. Das heißt also, wenn Jesus uns, oder ich sage es vielleicht persönlich, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, durch die Bibel, hey, so und so lebt man, so will ich Beziehung, so will ich Umgang mit Suchtmitteln oder was auch immer, oder anderen Menschen. Wenn er den Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die Möglichkeit, das zu leben. Sagt dieser Vers. Sag nicht ich, sag dieser Vers, sag Gott. Wenn er das nicht tun würde, das wäre ja ein Hohn. Das wäre ja ein Megahohn. Wenn sie sagen, mach das, aber es geht gar nicht. Und Gott sagt, mach das und gleichzeitig gibt er uns die Möglichkeit, es auch umzusetzen. Und das heißt auch, Gott gibt uns die Kraft, jede Not durchzustehen. Auch wenn man denkt, manchmal denkt man vielleicht, könnte ein bisschen weniger Not sein und ein bisschen mehr Kraft, aber er ist da. Er gibt uns die Kraft, dass wir auch nicht mehr Spielball der Sünde sein müssen, dass wir nicht mehr so zwanghaft der Sünde dienen müssen, dass wir einen Weg finden können, auch daraus heraus. Und das ist oft wahrscheinlich nicht einfach so mit Fingerschnippen, aber es ist eine Realität, wie die Bibel uns sagt. Wir können jetzt Jesus dienen und Teil sein, einfach seiner Gerechtigkeit mit unseren Gliedern. Und ich finde das wirklich gewaltig, dass er uns begnadigt, dass er uns die Gerechtigkeit schenkt, die er hat, 100%, dass er uns sogar die Kraft gibt, all das zu leben, und dann werden wir noch belohnt dafür und können die Ewigkeit im Himmel verbringen. Alles, alles geschenkt. Und das Schöne finde ich jetzt auch, diese Segnungen, die er uns schenkt in Christus, die haben eine Auswirkung nicht nur für uns, sondern die können durch uns durchfließen, damit weitere Menschen aufmerksam werden auf diese Segnung und sich dafür interessieren und sich sogar einklinken. Wir lesen in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an den Reichtum in Christus glaubt und sich davon prägen lässt, von diesen Segnungen, der gibt dem Heiligen Geist viel Raum. Der ist voll Heiligen Geistes und der ist wie durchflutet mit Strömen des lebendigen Wassers. Die fließen durch uns hindurch und das geht weiter zu anderen Personen. Und dann wird der Heilige Geist uns als Gefäß verwenden können, brauchen können, um andere mit seinem Segen zu beschenken. Und das muss man sich oft gar nicht so spektakulär vorstellen. Ja, zum Beispiel Jonathan Edwards, der große Erweckungsprediger in Amerika, der hat ja enorm, einfach fast ein bisschen langweilig gesprochen, so ganz so monoton, ein Stück weit auch. Ob Gott hat da durchgewirkt, eine Erweckung. Und es kann gut sein, dass du in einfachen Worten jemandem von deinem Glauben an Jesus erzählst und Jesus nimmt das, oder der Heilige Geist nimmt das und wirkt in den Herzen. Oder eine einfache Einladung, wie Walter vorher gesagt hat. Ganz banal. Hey, interessiert dich mal ein Gottesdienst bei uns? Hast du mal Interesse? Ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, manchmal staunt man noch, wenn man denkt, ja, die jungen Leute von heute, was die denken über den Glauben, stimmt ja manchmal überhaupt gar nicht. Ich denke jetzt gerade diese junge Frau, die im Moment sich auch interessiert, oder nein, schon mehr als interessiert, die ich mit ihr gesprochen habe, und die denkt gar nicht so kritisch. Und wenn der Heilige Geist an einem Herzen wirkt, sind manchmal gewisse Vorwände gar nicht mehr so relevant. Und so kann Gott uns brauchen als Segenstrom, dass durch unser einfaches Wirken, durch unsere Worte Menschen bewegt werden, ermutigt werden, gestärkt werden, Orientierung bekommen bei wichtigen Lebensfragen und dass wir so Teil werden von Gottes Segen für die Menschen. Ist doch mega schön, dass Gott uns mit hineinnehmen will. Er könnte es ja viel besser alleine machen oder mit seinen Engeln. Er will uns hineinnehmen, aber wir müssen uns auch als Gefäß brauchen lassen. Und es ist natürlich, also ich verstehe das nicht so, dass man dann ein Wort und dann gibt es eine Massenumkehr, das, ja, weil die Menschen haben auch immer die Möglichkeit, Wirken des Geistes wie abzuweisen. Das ist auch dann nicht unsere Sache. Das ist dann zwischen der Person und Gott. Das müssen wir uns dann wie auch nicht an uns heranlassen eigentlich. Genau. Aber wir sehen jetzt hier auch diese Segnungen und noch viel mehr. Sie alle fließen in unser Leben durch Jesus Christus. Alles, was Gott für Gläubige vorhergesehen hat, vorherbestimmt hat, das ist in Jesus Christus bereit. Das liegt bereit. Es ist da, erreichbar für die Christen, für jeden Christen. Und darum ist der offene, auferstandene Christus ist der entscheidende Punkt, also meine Beziehung zum Auferstandenen, ist das alles Entscheidende. Wir können uns den Segen Gottes vielleicht auch so bildlich vorstellen wie ein Wasserfall. So ein Segenswasserfall. Und wenn ich in einer ungetrübten Beziehung zu Jesus lebe, wenn ich mich von ihm führen lasse, dann bin ich mittendrin in diesem Segen. Dann ist er da, unsichtbar, aber ich stehe drunter. Das ist dann eben auch diese Fülle des Geistes. Mehr geht eigentlich dann gar nicht. Aber sobald ich misstrauisch bin gegenüber Gott oder meine Beziehung zu ihm wie vernachlässige, dass er mir nicht mehr so wichtig ist oder vielleicht eine Sünde im Leben stehen lasse, dass ich sie einfach lasse und nicht drangehe und um Vergebung bitte, dann mache ich wie einen Schritt raus aus diesem Segenswasserfall. Vielleicht noch nicht so fest, aber dann kommt irgendwann der nächste Schritt und noch einer. Und ich entferne mich immer mehr von diesem Segen. Und ich merke es ja nicht mal. Ich merke das nicht. Im Moment, vielleicht später plötzlich so, aber oder der Heilige Geist zeigt es mal auf. Aber im Moment, normalerweise merkt man das gar nicht so. Und wenn ich es dann doch merke, dann habe ich dann oft gar keinen Zusammenhang mit dem Ereignis, was der Grund ist. Der Segenssturm ist dann zwar immer noch da, also wie wenn ein großes Vermögen du hättest, aber du lebst wie als Bettler, weil du dich ein Stück weit wegbewegst. Aber ihr Lieben, der Herr segnet euch mit allem geistlichen Reichtum in der Himmelswelt. Das ist wie ein intergalaktischer Segen. Es gibt nichts Größeres außer Gott selber. Damit will er dich segnen. Wie sollten wir freiwillig aus diesem Segensstrom heraustreten wollen? Wichtig finde ich jetzt in diesem Satz, der Herr denkt an uns und segnet uns, das kleine Wort uns. Der Herr segnet uns. Wir empfangen den Segen zuerst als uns, als Gemeinde. Der volle Segen ist verbunden mit der Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass das eine ganz wichtige Wahrheit ist. Dass wenn ich die Gemeinde aus irgendwelchem Grund mittelfristig wie ein bisschen verschmähe, dass ich dann nie den vollen Segen abholen kann. Also hier geht es zuerst um das Wir und nicht um das Ich. Und ich glaube, das müssen wir in unserer Zeit immer wieder neu betonen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die vielleicht so sehr wie noch nie vom Individualismus geprägt ist. Und wir sind da nicht einfach außen vor, wir sind davon auch geprägt. Also das Wir, die Gemeinde ist wichtiger, als wir meinen. Und das macht die Sache mit dem Segen für uns als individualisierte Gemeinschaft ein bisschen schwer. Denn ich bin ein Stück weit abhängig von den anderen. Wo jeder selber denkt, für mich ist das gut, für mich ist das gut. Und wo man sich zweimal überlegt und man sich einfach so eingliedert, auch wenn man das vielleicht jetzt ein anderes, wichtiger findet. Aber wenn andere sich vom Segensfluss entfernen, dann wirkt sich das auf die Gemeinde aus. Also ich weiß nicht, ob das für euch auch so logisch ist, aber ich finde, es ist irgendwie auch nachvollziehbar. Es wirkt sich auf den Segen für die ganze Gemeinde aus. Und jetzt sagen wir vielleicht, ja, das ist ja Unrecht. Was kann ich denn dafür, wenn die andere Person, Pünktle, ja, also ich finde es auch nicht unbedingt immer nur toll, oder, dass der Gedanke, dass weniger Segen fließt, wenn jemand anders sich aus der Gemeinde, aus dem Segenstrom distanziert. Und doch, wir sind ein Leib, wie die Bibel sagt. Und ein Leib, wenn jetzt die Hand etwas Dummes macht und sich verletzt, ja, dann muss der ganze Körper, die ganze Person zum Arzt. Und bei Gott, bei Jesus ist es ja auch so, wir sind als Gemeinde der Leib von Jesus. Und wenn ein Glied am Leib leidet, dann hat das Auswirkungen auf alle Glieder. Dann leiden letztlich alle. Und darum, glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir uns füreinander interessieren. Und zwar auch, wie wir im Glauben unterwegs sind. Auch, wie wir im Vertrauen zu Jesus dastehen. Dass wir uns helfen, da zu wachsen. Dass wir uns Mut machen. Das braucht aber auch viel Weisheit, weil nicht alle am gleichen Punkt stehen. Aber auch, dass wir uns helfen in der Hingabe zu Jesus, mutig werden und dass wir uns auch helfen, umzukehren, wo es nötig ist. Und das ist ja das große Geschenk, dass Gott die Umkehr möglich macht, dass wir nicht auf einem Weg jetzt sind und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt immer eine Umkehr in Punkten. Aller Segen ist uns in Christus geschenkt. Er hat alles gewirkt. Und darum meine ich, es ist entscheidend wichtig, dass wir die persönliche Beziehung zu Christus heilig halten, dass wir ihr eine hohe Priorität geben. Nicht, weil jemand das sagt oder vielleicht, weil wir es in der Bibel einen Vers finden, also das wäre schon auch ein wichtiges Argument, aber vor allem auch, weil wenn uns doch Christus wichtig ist, wenn eine Person uns wichtig ist, dann will ich doch die Person und die Beziehung dazu hochhalten und Priorität haben. Denn damit steht und fällt alles. Ich glaube, wir können Jesus nie genug Danke sagen für all diesen großen Segen, den er uns schenkt. Und darum wollen wir ihn doch mit unserem Leben ehren und anbeten. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, du bist so ein gewaltig grosser Gott und du beschenkst uns so auf der kompletten Ebene von A bis Z. So grosse Segensgeschenke und wir können es nur ein Stückchen ankratzen, was das wirklich heisst. Und bitte mach uns die Augen auf, dass wir das noch mehr erkennen können und dass wir noch mehr in das Vertrauen kommen zu dir, dass wir wachsen da drin, in die Hingabe. Und dass wir den Segen können, noch mehr wahrnehmen, was schon da ist. Und schenke uns auch Mut, das als Gefäß brauchen zu lassen. Auch für andere, dass der Segen weiterfließt. Danke vielmals für deine Geduld mit uns. Und dass du immer wieder auch bereit bist, zu reden und zu helfen. Und dass du uns so fest liebst. Amen.